Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Einige Zeit ist jetzt schon ins Land gegangen. Anfang September hattet ihr die letzte Folge von uns gehört. Aber jetzt gibt es mal wieder frischen Stoff aus dem Erzgebirge. Mit dabei sind wieder Martin. Hallo Martin.
Hi, wir hatten Mitte September aufgenommen, aber ja.
Das ist ja für mich Anfang Mitte September. Und Tobi ist dabei. Hallo Tobias.
Hallo, Glück auch aus Leipzig.
Tobias, du bist krank. Berichte den Hörenden, was du hast.
Ja, ich habe eine Bindehautentzündung im linken Auge. Das heißt, es tut weh und es tränt die gesamte Zeit. Ich bin jetzt auch schon von diversen Patienten und Patienteneltern auch schon drauf angesprochen worden, warum denn mein Auge so komisch aussieht.
Ja, wir denken an dich und wir drücken dir die Daumen, wünschen dir schnelle Besserung, aber auch mit krankem Auge kann man einen Podcast aufnehmen, oder?
Das stimmt.
Das funktioniert. Und angeschlagen, super Überleitung, bist ja nicht nur du, sondern auch unser Lieblingsverein, Erzgebirge Aue. Als ihr zuletzt auch ohne mich Mitte September die letzte Folge aufgenommen habt, stand Aue auf Platz 1 und war gut drauf. Und jetzt sind 5 Spiele vergangen, auch mit englischer Woche. Und wir haben aus den 5 Spielen einen Sieg, einen Unentschieden und dann auch die ersten Niederlagen eingeholt, nämlich deren Zahl 3. Und die wollen wir heute nochmal durchgehen mit euch, gucken so auf den aktuellen Stand, werfen auch nochmal einen kleinen Blick auf das kleine erzgebirgische Pokal-Highlight in Annaberg und gucken natürlich auch dann nochmal auf die nächsten Spiele, die dann uns ins Haus stehen. Aber wir fangen an, wir gehen rein, ihr wart auch bei vielen Spielen dabei. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe relativ wenig jetzt durch Familie und Beruf irgendwie tatsächlich live mitverfolgen können, habe nur die Zusammenfassung mir immer angeguckt. Deswegen umso besser, dass wir hier die Podcast-Folge aufnehmen, denn dann könnt ihr mich nochmal auch mitnehmen, wie es denn so im Stadion war und wie denn so auch die Spiele insgesamt über 90 Minuten waren. Und wir wollen beginnen mit einer Niederlage, das war die erste Saisonniederlage, gegen den Konkurrenten aus Bielefeld. Wir haben verloren zu Hause 1-3 Mitte September und ja, erste Niederlage. Wer war von euch mit dabei?
Ich.
Was ist noch hängen geblieben, Martin?
Ja, das ist so, dass da anfing mit diesen zwei Gesichtern von Halbzeiten. Also die erste Halbzeit war gut. Aue hat geführt, 1-0. Stefaniak hat einen Strafstoß verwandelt. Und dann kommt man aus der Pause und man hat das Gefühl, die Mannschaft ist irgendwie in der Kabine geblieben. Dann kommen die schnell zum Ausgleich, also relativ schnell, 55. Minute. Dann treffen die nochmal in der 61. und am Ende, ja, 78. Minute machen sie dann noch das 3-1. Und das sind zwei komplett verschiedene Halbzeiten. Und ich fand's sehr schwach in der zweiten Halbzeit, aber das zieht sich ja dann durch. Und wer mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben wird, ist dieser Mael Korbos von Korbos. Bielefeld oder wie der heißt. Mhm. Der war ja auch mal in den Niederlanden aktiv. Aus der Zeit kannte ich den relativ gut schon. Und der hat ja dann auch, auch ein schönes Tor gemacht. Und würde mal sagen, das war eine sehr verdiente Niederlage. Bielefeld, sehr starker Auftritt von den Gästefans. Finde ich auch für einen Sonntagmittag ziemlich überzeugend. Die hatten ja auch eine kleine Choreo mitgebracht und ich glaube, die haben auch Pyrotechnik abgezündet. Ne? Das macht ja fast jeder in Aue, aber ja, kann man mal festhalten, dass das fand ich schon sehr stark. Und ja, von daher waren schon Dämpfer, würde ich sagen, weil man von daher gemerkt hat, es ist nicht mehr so leicht, es geht nicht mehr so leicht. Und man ist halt eher auch dann mal, hat dann auch mal doofe Entscheidungen gegen sich.
Ja, ich glaube, eines der Ziele in diesem Jahr war es ja wieder auch zu so einer Heimmacht zu werden. Das hat man ja auch in den ersten Spielen auch gut geschafft, auch gerade mit dem Derby-Sieg gegen Dresden. Sodass das halt schon ein Dämpfer ist, gerade so Heimniederlagen, was schon ärgerlich ist. Gerade wenn man halt wirklich auch eine sehr, sehr überzeugende erste Halbzeit gespielt hat, dann wirklich auch so, ja, so zwei Gesichter zu zeigen. Aber du hast es ja gesagt, wenn wir jetzt auf die nächsten Spiele gucken, wird es uns dann das ein oder andere Mal nochmal treffen. Gefühlt sozusagen schaffen wir es aktuell nicht, über 90 Minuten einfach eine gute Leistung an den Tag zu legen. Tobias, für dich irgendwas noch am Spiel hängen geblieben? Ist jetzt schon ein Stück her?
Nein, also so ein bisschen, ich hatte das ja damals, ich habe das ja gesehen, auch auf meiner Couch, auf Magenta, und ich kann mich da einfach auch Martin einfach komplett anschließen. Also die Sache mit den zwei Gesichtern, das zieht sich dann ja auch tatsächlich durch. Also da müssen wir vielleicht auch mal innerhalb der Folge auch mal sprechen, woran das auch vielleicht liegen könnte mit diesen zwei Gesichtern.
Mhm. Gucken wir dann vielleicht gleich, wenn wir dann hier durch sind bei den aktuellen Spielen.
Was ich noch sagen wollte, über 10.000 Zuschauer. Hatten wir auch bei über 10.000 Zuschauer hatten wir oft auch bei so relativ uninteressanten Spielen nicht. Also auch eine gute Zuschauerzahl. Ja, war auch so das erste Spiel, wo so ein bisschen das Sommerwetter vorbei war, aber gut. Und ja, was halt krass ist, der Kniat, der Trainer von Bielefeld, hat ja auch so ein bisschen die Leute da eingewechselt, ne? Also die Leute, die dann die Treffer erzielt haben, da fand ich schon, da sieht man halt, was auch ein Im-Game-Coaching ausmachen kann. Und da könnte man sich bei Aue ja auch manchmal die Frage stellen, ob nicht zum Beispiel zu spät gewechselt wird. Und ja, oder ob auch die Bank gut genug ist. Ne? Das sind natürlich auch zwei Dinge oft oder zwei.
Auch ein Thema, was hier mit auf meiner Liste steht, was auch jetzt nochmal in einem Interview mit Matze Heidrich in der Freien Presse angesprochen wurde, so diese fehlende Tiefe im Kader, dass natürlich auch jetzt gerade so ein schon seit Omas Jaric aktuell nicht die offensiven Kräfte sind, die man so nochmal in der zweiten Halbzeit reinbringt, um nochmal Dampf zu machen, die gerade halt tatsächlich in einem Formtief sind, wobei es halt auch immer noch junge Leute sind, denen man vielleicht auch so ein Tief dann erstmal zustehen muss, aber dann hat es nun mal diese Wirkung, dass man halt nichts von der Bank großbringen kann, weil natürlich auch der Breite, der Kader insgesamt nicht breit genug ist oder nicht sehr breit ist, um mehrere Varianten zu haben. Aber gucken wir vielleicht dann noch mal gleich drauf. Wir haben es dann etwas wieder gut gemacht im nächsten Auswärtsspiel. Da ging es am Freitagabend dann nach München und das war sicherlich für dich, Martin, ein Highlight-Spiel. Erklär doch mal, warum.
Weil es Oktoberfest war?
Nee.
Nee, ich habe die dritte Liga komplettiert, natürlich, endlich mal. Unterhaching fehlte mir seit Jahren. Das heißt, ich hatte die Liga nie komplett, wenn die Unterhaching halt in der dritten Liga gespielt hat. Was natürlich dann ganz cool war. Und was ich noch als andere Anekdote erzählen kann, ich habe vorm Spiel noch jemanden getroffen, der mir eine Karte geschenkt hat, also so ein Unterhaching-Fan, und meinte, ja, mein Spezi ist eh nicht heute da, kannst du dir gerne meine Karte haben. Hat dann mir noch eine Aufstellung gebracht und gesagt, ja, hier, Aufstellung heute für euch, 3 Punkte kriegt er nicht. Und war ganz, ganz nett, auch sehr nettes Publikum, muss man schon sagen, ist so richtig schöner Dorfverein. Also ohne den so nahe treten zu wollen, aber es ist so ein bisschen wie so, ja, so ein Oberliga-Verein oder so. Also man kann sich da gar nicht vorstellen, dass die mal Bundesliga gespielt haben.
Ja.
Fällt mir sehr, sehr schwer, das ist weit weg von Bundesliga aus meiner Sicht. Aber gut, vom Spiel hätte ich jetzt gesagt, das war ja die gleiche Grütze wie die Woche davor. Ne? Man führt 1-0, legt dann 2-1 hinten. Übrigens ein Ex-Auer mit dem 2-1.
Stremski.
Ja, Stremski. Und das war einfach nicht besonders verdient, dass jetzt der Unterhaching führt. Also das Bär-Tor war gut in der ersten Halbzeit. Und natürlich das Ding von Nkansa, das ist der will den da reinhauen, ne? Und das war ja auch so mehr oder weniger der allerletzte Angriff. Offiziell war es 90+4 an einem Freitagabend. Und voller Gästeblock, er rennt da auch vor den Gästeblock, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, also nochmal ganz cool, dass er dann auch vor dem Gästeblock dann trifft, und war schon ein emotionales Highlight auf dem Sportplatz da, oder Sportpark.
Sportpark, ne? Wo saßt du? Saßt du dann auch in der Ecke?
Ja, ich hatte eigentlich offiziell eine Karte direkt neben den Hachingern, meinte so, ja, was setzt euch dann da hin und so, kann man ja so, ja, und dann habe ich halt hinter die Gästebank gesetzt.
Okay, auf die Haupttribüne dann sozusagen.
Ja, genau, mal so Haupttribüne.
Okay. Ja.
Man konnte auch frei rumrennen und war alles kein Problem. Ja. Hotel war auch voller Aue, also ich habe auch andere Aue-Fans im Hotel gesehen. Und ich wurde vom Mannschaftsbus angehupt. Das war lustig. Ich war gerade auf dem Weg im Supermarkt und da kam der Aue-Bus mir vorbei. Jemand hupte mich an, dachte, was ist hier los? Ich schreckte zusammen. Und
ja, wahrscheinlich, ja. Weil sie dich erkannt haben, oder?
Ja, weil ich im Aue-Trikot schon rumgerannt bin.
Ja, natürlich. Sehr gut. Ich glaube, Unterhaching war mein erstes Zweitliga-Auswärtsspiel tatsächlich. Und da sieht man mal, du hast 2024 in Unterhaching, warst zum ersten Mal in Unterhaching. Ich war 2005 in Unterhaching bei einem Auswärtsspiel, kann ich mich noch erinnern. 1-1 auch damals unentschieden. Da so eine Parallele. Und ich glaube, so viel hat sich da wirklich an dem Stadt, an dem Sportpark nichts verändert. Ne? Das ist halt so ein irgendwie typisches ja, Regionalliga-Stadion mit dem ganzen Drumherum. Aber wenn man halt auch so die modernen Stadien und Arenen jetzt halt so sieht, ist das, finde ich, auch immer jetzt gerade in der aktuellen Zeit irgendwie ganz erfrischend, wenn man mal auch so einen Stadtteilclub besuchen kann und so ein, ja, nochmal sehr down geerdetes ja, Fußballclub und Fußballstadion besuchen kann. Also mir hat es da gut gefallen, damals schon, und würde es mir jetzt wahrscheinlich auch noch gefallen. Coole Geschichte. Ein Kanzer, Steffen Kanzer, ich glaube, wir gönnen es ihm allen, oder? Dass er, ich glaube, er hat gerade keine so leichte Zeit. Bankdrücker aktuell, Tim Hoffmann, Bachelor sind so die gesetzten Innenverteidiger. Von hinten kommt dann irgendwann nochmal Vukancic noch mit dazu. Nimmt das so von außen irgendwie mit einer gefühlten Ruhe auf und mit einer Professionalität auf. Und wenn er reinkommt, finde ich ihn defensiv auch okay. Und belohnt sich jetzt hier und uns dann halt auch noch mit dem Tor. Und man hat es, glaube ich, auch an seiner Emotionalität gesehen, dass es ihn sehr gefreut hat und dem ganzen Gästeblock natürlich gefreut hat. Dass zwar dein Hachinger Kumpel zwar recht hatte, dass wir keine 3 Punkte geholt haben, aber wenigstens 1 Punkt aus München mitgenommen haben. Gut.
Es ist offiziell übrigens nicht München. Ich glaube, da haben sie ein paar Aversionen gegen. Schreiben überall immer Vorstädter und so. Ja,
das ist kein Stadtteil von München, dachte ich immer.
Nee, ist eine Gemeinde im Landkreis München.
Ah, okay.
Ja.
Gut.
Aber halt direkt hinter der Stadtgrenze, genau.
Ja, ja, ja. Sehr schön. Das heißt, du bist in München geblieben. Hast du noch was anderes fußballtechnisch angeguckt da?
Ich bin nicht in München geblieben. Ich wollte mir ja nicht das Oktoberfest antun, sondern bin nach Augsburg gefahren. Und habe mir die FCA U23 gegen die Würzburger Kickers angeguckt. Und die haben sogar eine Fanfreundschaft und deshalb war großer Support von Würzburg da. Und Rosenau Stadion, das ist ein richtig geiles Ding. Hat ja Aue auch mal gespielt in der zweiten Liga.
Da wird noch gespielt jetzt, die Amateure von Augsburg spielen, ne?
Ja, nur die Amateure noch.
Ah ja, okay. Ja, ist ja auch eine Riesenschüssel, oder? Wie es so aussieht so von außen. Ich war nicht da, aber da passen doch 20,
ich würde mal sagen, ist so ein Leute bisschen rein, wie oder? Früher der alte Wildpark, so mit diesen mit dieser riesen Wandtribüne da. Und ja, also wenn man mal in der Gegend ist, sollte man gesehen haben.
Groundtopper-Tipp von Martin, Rosenau-Stadion in Augsburg. Gut, wir sind mit einem Punkt zurückgekommen, Freitagabend aus der Nähe von München, aus Unterhaching, und hatten dann unsere englische Woche und sind zum Heimspiel wieder ins Erzgebirgsstadion eingefahren und mussten gegen Wien Wiesbaden ran. Wien Wiesbaden, die eigentlich auch gut gestartet sind, auf jeden Fall besser als Osnabrück, als der andere Zweitliga-Absteiger, sich auch gut gefangen haben und ja, im Grunde nach zum Topspiel ins Erzgebirge gereist sind. Und mit einer dann doch überzeugenden Leistung und auch verdienten Sieg sind wir da mit 2-1 vom Platz gegangen. Unter der Woche, war da jemand von uns da, Tobias?
Nee, also unter der Woche schaffe ich das leider gar nicht. Also weil das einfach auch zu weit ist und ich glaube, ich würde auch gar nicht mehr so zurückkommen.
Mhm. Martin, du warst wahrscheinlich auch nicht da, oder, in der Woche?
Naja, ich musste ja schon am Freitag irgendwie frei nehmen oder frei bekommen.
Ja. Wenn man so auf das Spiel guckt, wir führen 2-0, war ja auch so gefühlt, wenn man sich jetzt anguckt, Bielefeld zur Halbzeit geführt, nicht gewonnen, dann in Unterhaching zur Halbzeit geführt, nicht gewonnen, wenigstens unentschieden gespielt und jetzt Heimspiel gegen Wiesbaden, kann ich mich noch genau erinnern. Aber ich glaube, das Spiel habe ich dann auch komplett gesehen. Stefaniak schießt das 1-0 in der 11. Minute. Mika Klausen schießt das 2-0 in der 33. Minute und jeder war froh, dass man schon mal wenigstens jetzt 2-0 auch führt zur Halbzeit. Das war ja in den anderen zwei Spielen vorher nicht der Fall. Und jeder war ja gespannt auf die zweite Halbzeit, wie sich jetzt Aue hier ja, darstellt und wie sie spielen. Auf jeden Fall viel besser, auf jeden Fall ergebnistechnisch auch viel besser. Man hatte dann doch Wiesbaden im Griff. Die kamen zwar kurz vor Schluss nochmal zum Tor und jeder hat dann so die letzten Minuten, glaube ich, sehr gezittert. Aber es sollte nicht reichen für Wiesbaden. Und wir haben die 3 Punkte dann im Erzgebirge behalten und sind damit dann da wieder auf Platz 3, auf den Relegationsplatz wieder hochgerutscht.
Wiesbaden hat übrigens einen neuen Rekord aufgestellt, ne? 500 Drittligaspiele.
Spitzenreiter?
Wer hat die meisten Drittligaspiele? Die sind schon länger, sind doch schon länger der ewige Erste, aber sie haben jetzt 500 Drittligaspiele seit 2008 schon. Ja. Ein Urgestein der dritten Liga.
Das stimmt. Wer mir hier gut gefallen hat und auch in den anderen Spielen, vielleicht können wir das Thema hier mal einschieben, Ali Lune. Ali Lune ist nachgekommen, wurde ja, ich glaube, erst nur ausgeliehen aktuell von Nürnberg, glaube ich.
Ja, von Nürnberg ist er ausgeliehen, genau.
Von Nürnberg. Und hat ja Can Özcan sozusagen ersetzt, der jetzt aktuell noch ausfällt auf dieser Sechserposition. Und ich finde so diese Position neben Pepić, wo Pepić so eher ein kleiner, schneller Tripler ist, der vielleicht auch eher den Drang nach vorn hat, ist Ali Lune einer, der neben ihm steht und wie ich finde, das relativ gut wegverteidigt. Tobias, wie siehst du aktuell ihn?
Ja, genau. Also der ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Philipp Riese von 1. Der wird ja vielen sicherlich noch was sagen. Das ist halt so einer vom Typ Zerstörer. Der spielt nicht sonderlich schön, der spielt nicht sonderlich grazil, aber er zerstört und läuft auch gut einfach auch die Räume zu. Also für einen Drittliga-Kicker wirklich einfach auch gehobenes Mittelfeld. Ja, aber ob das jetzt nur mittelfristig jetzt für die zweite Liga für Nürnberg reicht, das bezweifle ich im Moment, aber so als Drittliga-Kicker definitiv sehr gut brauchbar. Mhm.
Gute Verpflichtung, Martin, stimmst du zu?
Ja, ist, denke ich, ein interessanter Spieler, aber man muss ja dann immer gucken, manche Leute funktionieren ja auch dann ein Auge gut und anderswo wieder schlecht. Mhm. Wäre ja nicht der Erste, der anderswo gar keine Schnitte mehr hat, also ja.
Aber ich finde es, also man muss halt von der Konstellation her, man musste schnell reagieren und hat scheinbar ja doch auch ein gutes Scouting, dass man da relativ schnell auf Kandidaten kommt, die sich dann anguckt, Entscheidungen trifft und gerade wenn man sich so die Neuzugänge ja in diesem Jahr anguckt, mit Mika Clausen, dann mit Fallmann und Maxim Burkhardt da hinten, das sind ja schon echt einige, die auch eingeschlagen haben und auch ein Ali Lune hat dann halt schnell funktioniert und ich glaube, es ist auch nicht leicht, in eine bestehende Mannschaft reinzukommen als Leihspieler. Spieler, hast noch die ganze Vorbereitung in einem anderen Team mitgemacht, hast da irgendwie keine Chance, jetzt Profifußball zu spielen, sodass ich da echt super zufrieden bin, dass er so schnell halt funktioniert. Und ich finde, er hat auch, du hast ja auch gesagt, so gute Übersicht, Tobias. Ich finde auch so sein Stellungsspiel, ich glaube einfach, dass er auch mit seiner Laufintensität und auch mit seinem Stellungsspiel einfach gut Bälle oder einfach so Räume zumacht, dass dort nichts passiert. Das finde ich halt ganz spannend, dass natürlich jetzt in vielen Situationen dann der Gegner andere Wege findet, um Tore bei uns zu machen. Das ist natürlich dann eine andere Geschichte. Aber das letzte Highlight, der letzte Sieg, der Heimsieg gegen einen, glaube ich, der Aufstiegsaspiranten Wien Wiesbaden. Wir dachten, der Bock ist dann wieder umgestoßen. Wir gehen jetzt wieder zurück Richtung Aufstieg, Richtung erster Platz und fahren dann irgendwie zum gefühlten Underdog Jahr für Jahr, Viktoria Köln, irgendwie so ein gefühlten No-Name, kein Traditionsverein, jedenfalls für uns, glaube ich, so alle insgesamt. Martin, du wirst es wahrscheinlich anders sehen und wirst uns jetzt irgendwie noch die Tradition und Geschichte von Viktoria Köln aufzeigen. Es ist, wie es ist. Wir sind nach Köln gefahren und sind relativ sang- und klanglos untergegangen mit 2-0 und schwächste Saisonleistung, so kann man es, glaube ich, sagen. Und du, Martin, kannst ja direkt aus dem Nähkästchen plaudern, denn du warst vor Ort.
Genau, also Viktoria Köln ist das Gegenteil von einem Traditionsclub, ist ein Kunstprodukt, also es gibt zwar Vorgängervereine, aber also in der Form gibt es den Verein seit 2010 und kannst du dich ja auch gerne mal mit Fortuna Köln-Fans unterhalten, das ist ja auch deshalb so der Hassverein von denen, was ich auch ein bisschen komisch finde, aber gut, die kleineren Vereine haben es dann häufiger untereinander und weiß nicht, ob ihr es vor der Saison mitbekommen habt, Viktoria Köln hat ja auch massiv sparen müssen, der Franz Josef Wernze ist ja auch verstorben, der ja auch beim ersten FC Lok als Investor mit drin ist und das Engagement seiner Erben ist da wohl jetzt geringer auf Dauer und weiß nicht, wie es da weitergeht. Die Firma von ihm ist ja auch nicht mehr Hauptsponsor, sondern ja. Und ich würde mal sagen, das Spiel kann man auch, kann man in die Reihe stellen. Ich finde, es hatte aber so einen Knackpunkt, und zwar das 1-0 fällt aus dem Nix. Und dann geht man mit einem Rückstand in die Pause. Und kommt dann wieder raus, und zweite Halbzeit läuft dann relativ ereignisarm, bis dann in der Nachspielzeit auch noch das zweite Tor fällt. Also ich kann mich nicht mal groß an Chancen auf den Ausgleich erinnern. So fand ich ein sehr schwaches Spiel. Ich weiß nicht, ob Tobias eine Erinnerung hat, aber insgesamt, glaube ich, eine der schwächsten Saisonleistungen.
Ja, dem kann ich natürlich absolut zustimmen. Also es war vorne nichts, es war hinten nichts, und also es war, weil wir auch, glaube ich, vorne so wenig Zugriff auch auf das Spiel hatten. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt wirklich auch richtig dran erinnere. Aber wir hatten halt wirklich wenig Zugriff auf das Spiel. Und eigentlich war ja die Viktoria eigentlich als Abstiegskandidat, Nummer 1 ja auch gehandelt worden, weil sie wirklich massiv sparen mussten, haben nahezu alle Leistungsträger verloren. Die haben doch noch diesen Jansen als Trainer. Ich glaube, der macht da einen guten Job. Und eigentlich haben eigentlich alle insgesamt damit gerechnet, dass wir da zumindest einen Unentschieden holen. Aber wir haben zu Recht verloren.
Wenn man sich so die Aufstellung anguckt, hat hier auch einiges Pavel Dotschev verändert. Wahrscheinlich auch einiges zwangshaft. Rosenlöcher zum Beispiel hatte da, glaube ich, so seinen ersten Auftritt wieder in der Startelf. Und Omas Jaric durfte von Anfang an spielen. 40 oder 60 Minuten wohl insgesamt. Sean Seitz kam dann für ihn dann wieder rein. Jetzt hier beim Kicker mit 4,0 auch alle drei bewertet. Ja, das ist das auch, was ich vorhin sagte, ne? So Sean Seitz, Omas Jaric, eigentlich Hoffnungsträger so im letzten Jahr mit einigen sehr guten Spielen, aber auch da natürlich auch schon mit einigen Durchhängern. In diesem Jahr hatte man ihnen zugetraut, jetzt so ein bisschen wirklich den Durchbruch zu schaffen und sich festzuspielen und erfolgreichen offensiven Fußball zu spielen. Das ist aktuell gar nicht eingetreten. Glücklicherweise ist Mika Klausen dann in die Lücke reingegangen und bombt aktuell alles weg mit seinen jungen Jahren. Aber wie geil wäre es halt, wenn so ein Seitz und Jaric eben auch jetzt nochmal zupowern würden und da irgendwie genauso mit agieren würden. Das ist halt ärgerlich, dass wir da auf der Bank oder vielleicht auch in so englischen Wochen halt nicht irgendwie so 13, 14, 15 Spieler haben, die aktuell so auf einem Niveau sind. Und genauso Linus Rosenlöcher links hinten. Ich bin ja ein riesen Kilian Jakob-Fan, finde, das ist einer der Aufsteiger oder auch gerade der einigen Stammkräfte, die für mich einen ganz, ganz festen Stammplatz haben, tatsächlich in der Saison. Jetzt war Kilian dann ja gewisse Zeit verletzt. Und ich finde, das hat man halt auch gemerkt, weil ich finde halt, leider konnte Linus Rosenlöcher da die Position nicht so einnehmen, wie sie Kilian Jakob vorher eingenommen hat. Aber Jakob ist ja wieder fit und ich glaube, die Rangordnung ist da jetzt auch wieder hergestellt.
Und es war die große Rückkehr von Pavel Dotschev.
Ja, stimmt.
Der ja auch ein paar Jahre dort Trainer war, ne?
Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Vor 2 Jahren hat er auch dann den Trainer entlassen und also den Rost entlassen. Und dann war ja Carsten Müller noch Interimstrainer und da war ja schon damals Pavel Dotschev bei dem Spiel auch da und dachte so, das hat mich ja schon ein bisschen irritiert. Ich glaube, das habe ich aber schon mal im Podcast erzählt.
Ja, genau.
Und da war er da mit Ulf Kirsten zusammen, der ist ja, glaube ich, auch Berater von dem Verein oder so. Interessantes Konstrukt, das ganze Ding. Und sie hatten eine Choreo jetzt, irgendwie 120 Jahre Fußball auf der Schelsig. Herzlichen Glückwunsch, auch wenn das ein bisschen albern ist, wenn man 14 Jahre alt ist.
Wobei es ja da auch jetzt schon einen Fanblock gibt, oder? So ein bisschen Fanaktivität jedenfalls, hat man es im Fernsehen gesehen.
Ja, klar. Klar gibt's, aber es ist halt, also es bleibt ja trotzdem ein Plastikclub am Ende.
Ja, aber wer macht das in Köln, oder? Also du hast einen FC und du hättest sogar, wenn du jetzt sagst, du magst nicht den FC, hast ja Fortuna auch noch als großen Kultclub. Also wer geht, also wie wird man Viktoria Köln-Fan?
Ja, das ist also gerade so ein bisschen meine Frage. Also man, Köln, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so eine Millionenstadt, wie die sich eigentlich drei größere Vereine da irgendwie auch leisten können. Also beziehungsweise auch so fantechnisch, dass die das so irgendwie so gestemmt bekommen. Das habe ich mich irgendwie auch gerade gefragt. Wie viele Menschen wohnen in Köln?
Ziemlich genau 1 Million.
1 Million.
Aber und schon krass. Viktoria Köln hat als einziger ja die rechtsrheinische Lage von den drei großen Clubs. Die anderen beiden sind ja beide linksrheinisch. Wobei dann natürlich auch rechtsrheinisch schon wieder Bayer Leverkusen ist. Also das ist ja fast genauso weit von deren Stadion.
Mhm. Ja. Genau. Wir sind doch in Köln, sind wir doch mal aufgestiegen. Da, ich weiß noch, das war dieser brennend heiße Tag. Bei der Fortuna sind wir aufgestiegen, genau. Ja. Das war das, wo ich diese Dynamo-Hools bequatschen musste, dass die uns nicht verprügeln. Genau, glaub, das.
Die Geschichte hast du schon mal gebracht, ne, glaube ich.
Ja, genau, aber ich habe mich gerade wohl nicht dran erinnert.
Das war's wert. Dafür sind wir aufgestiegen, genau.
Genau.
Gut. Nach der Niederlage sind wir etwas konsterniert wieder zurück im Erzgebirge gelandet und haben uns auf das Auswärtsspiel Ostduell gegen den alten Rivalen Hansa Rostock vorbereitet. Und
Heimspiel aber.
Heimspiel, genau, ins Erzgebirge. Ja. Und ihr seid eingefahren und mehr als Zuschauer wart ihr sogar noch hinter den Kulissen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, da können wir das jetzt auch irgendwo mit einbinden lassen. Aber wie war es denn so, Tobias und Martin? Ihr wart hinter den Kulissen, ihr wart akkreditiert vom Verein und durftet sogar Interviews machen. Wie war es denn so hinter den Kulissen?
Also ich fand es eine sehr coole Atmosphäre, also es war auf jeden Fall für ein Ostduell oder ein Derby. Heute gibt's lautra Fischsuppe oder wie das hieß. Also ich weiß nicht genau, wie jetzt der Wortlaut war. Die Choreo war auf jeden Fall cool und es hat ja auch ein bisschen dann Rauch dahinter und Hansa Rostock hatte ja auch was. Also hat ja auch was dabei, viele Zaunfahnen und so. Also es war
und schon viele Sticker auf jeden Fall. Kann man gleich nochmal
sagen. War schon viel Fan und es war ja auch fast ausverkauft, ne? Ich glaube, über 13.000 waren es am Ende.
Ja.
Und ja, das, wie man immer so schön sagt, das Drumherum, das hat auf jeden Fall gepasst an dem Tag. Und für mich ist es ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Also, die erste Halbzeit war ausgeglichen und dass die da am Ende den Siegtreffer schießen, ist ein Witz.
Ja. Also grundlegend gesehen, also für mich, also wir kommen erstmal zum Spiel. Also ich fand schon, dass wir die ersten Halbzeit schon auch merklich überlegen waren. Aber das war dann wieder so diese bekannte, das zweite Gesicht in der zweiten Halbzeit. Also da sind wir ja wirklich in uns wirklich zusammengeklappt. Ich meine, Rostock hat überwiegend mit langen Pässen gespielt, mit langen Bällen gespielt, wollten da ihre großen Stürme irgendwie in Front bringen. Und wir haben es das dann ein Stück weit in einigen Situationen nicht gut verteidigt bekommen. Na, ich glaube, so ein großer Knackpunkt war die gelb-rote Karte von Ali Luna. Und das war, ich glaube, das war auch eine berechtigte gelb-rote Karte. Und danach sind mir halt verschiedene Probleme halt irgendwie auch aufgefallen. Also erstens, wir haben dann ja alles rausgenommen, was irgendwie offensiv war. Haben am Ende eigentlich nur noch verteidigt. Und mir ist dann aber auch bei der Gelegenheit auch aufgefallen, das habe ich dann ja auch zu Martin gesagt, na, wenn der Marcel Bär nicht da ist, wen haben wir denn da eigentlich noch Adäquaten da für den Sturm? Und da gab es auch eine ganz unschöne Geschichte, das haben ja Martin und ich ja auch beobachtet, nämlich wir saßen ja auf der Pressetribüne und ich glaube in der 92. oder 93. Minute schießt dann Rostock noch das Siegtor und es sprang ein Mitarbeiter von Hansa Rostock auf und jubelte ganz laut.
Das ist Fanradios.
Das ist Fanradios, aber genau. die gehören ja auch mit zum Verein und ich habe das so aus dem Augenwinkel noch beobachtet, dachte ich mir, Mensch, das ist aber gerade ganz schön mutig, was er macht. Und eine Minute oder zwei stand halt ein junger Mann neben ihm und hat ihn halt bedroht, hat ihn halt auch körperlich angegriffen. Und was ich aber den allergrößten Knaller an der Sache fand, dass dann ein Security-Mann daneben stand. Und der Security-Mann, der ist weggegangen. Also das war eine ganz paradoxe Situation. Beziehungsweise der ist ja weggegangen und ist dann ein paar Minuten später mit einer Verstärkung wieder dort angerückt. So, aber es ist natürlich auch die Frage, wenn da ein Sicherheitsmann steht, wieso greift er da nicht wirklich ein? Also ich meine, das war ein junger Mann, der wird vielleicht so Anfang 20 gewesen sein. Und am Ende ist dann noch der Vater des jungen Mannes gekommen und hat ihn dann noch beruhigt. Also der ist ja sein Sohn.
Ich finde, muss das aber schon ein bisschen anders darstellen. Also es hat alles nicht eine Minute gedauert oder so, sondern das hat sich alles um Sekunden gehandelt. Und dass der Typ vom Fanradio da jubelt, ist ja sein gutes Recht. Muss man sich natürlich auch überlegen. Und wir haben uns ja auch ein bisschen mit denen unterhalten und die waren ja sauer, nicht weil sie angegriffen wurden. Was haben die noch mehr oder weniger so, jetzt nicht wörtlich gesagt, sondern ich habe auch schon anderswo beim Fußball auch die Fresse gekriegt, sondern eher so, dass der Security-Typ da halt weggegangen ist. Aber ich glaube, es ist auch sein gutes Recht vom Security, dass er dann seinen Kollegen da geholt hat. Er hatte mich nicht eine Minute weg, sondern er hat den Kollegen geholt, der auf der anderen Seite vom Pressebereich stand. Und es ist nun mal nicht räumlich getrennt da und dahinter sind halt direkt auch die Dauerkarteninhaber. Das steht ja auch in der Stellungnahme des Vereins. Und ja, das ist am Ende, ist es halt ein Duell und da muss man dann auch überlegen, ob man als Fanmedium, also wir jubeln glaube ich auch, aber es ist ja trotzdem, wenn ich das in Dresden machen würde, muss ich auch mir überlegen, ob ich das mache. Also es ist halt einfach, ohne da was zu relativieren, ist ja dann auch die eigene Entscheidung, ne? Und aber die Kritik, die dann da so korportiert, für die bin ich auch, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Was will man denn machen? Am Ende irgendwie Kabinen drum bauen oder irgendwo die Leute woanders hinsetzen? Oder also es gibt ja auch nicht so richtig eine Lösung.
Ja, was war das für ein Typ? Also war das so ein älterer Typ?
Ganz normale, ist, oder, ganz normale 25- bis 30-jähriger Mann.
Ach so, okay.
Und dass Leute da oben immer rumstehen und so auf der Tribüne, ist ja auch auf jeder Tribüne normal so. Also der Pressebereich ist nun mal nicht abgetrennt. Und was aber auch gut ist, so kriegt man ja auch genug mit. Ja, und ja, der Verein wird es aufarbeiten. Dass der Ordner dann sich auch nicht hinstellt und sich dann dafür hauen lässt. So würde ich auch nicht machen.
Ja, ich würde trotzdem sagen, ne, bei so einer 1-zu-1-Situation, wo es jetzt um Sekunden geht und nicht um irgendwie um eine längere Schlägerei, würde ich schon sagen, dass auch ein Security dafür bezahlt wird, relativ schnell sowas zu lösen und einzuschreiten, ja, und nicht irgendwie einen zweiten Mann braucht, um so eine 1-zu-1-Situation irgendwie zu lösen. Aber ja, also ich glaube, es ist allen klar, dass es unnötig ist, komplett unnötig, dass jeder beim Fußball berechtigt ist, irgendwie für seinen Verein zu jubeln. Natürlich mit so einem Bewusstsein, wo man das tut und wie man das tut. Aber natürlich soll es nicht in so eine Gewalt enden, gerade nicht, wenn es um den Vereinsvertreter geht. Auf der Haupttribüne, muss man ja auch sagen. Da saß ja nicht irgendwie auf der Gegentribüne oder irgendwie zwischen Aue-Fans, sondern auf den offiziellen Plätzen für die Presse. Und da ist es natürlich vollkommen Wahnsinn. Gab ja auch schon sehr schnell auch eine passende Entschuldigung von Seiten des Vereins. Ich glaube, die wurde auch angenommen von Rostock. Ich glaube, damit hat man das jetzt auch beendet, intern die Geschichte. Aber Aue hat natürlich jetzt das nochmal die Aufgabe, das nochmal aufzuarbeiten und halt zu überlegen, dass zukünftig das nicht mehr passiert oder man besser und schneller reagiert. Wobei man natürlich solche Einzelpersonen nie im Griff hat und keiner will, dass irgendwie jeder für sich irgendwie in einer Einzelkabine oder in mega abgetrennten Bereichen sitzt. Das ist ja auch klar.
Noch eine Anekdote am Rand dazu. Die Verein, also Hansa Rostock wollte eigentlich gar nicht, dass darüber geschrieben wird. Aber es ist ja dann trotzdem also an ein Medium gekommen und ja. Das eine Medium hat ja dann den Verein zu dieser Stellungnahme gezwungen oder wie auch immer. Und ja, aber ich glaube, das es ging ja auch so ein Ausschnitt davon viral, ne? Also so ein bisschen.
Ja, ja. Das war ja auch live im Hansa-Radio.
Über Social Media dann verteilt wird.
Genau. Ja. Also als ich es dann auch von euch auch so schnell gehört hatte, da bin ich natürlich am Anfang zusammengezuckt, weil ich ja wusste, dass ihr jetzt aktuell auch dort oben sitzt und ich dachte ja schon tatsächlich, Tobias, du hast wieder zwei Bier zu viel getrunken, ne? Und hast du einfach einen kleinen Ausraster gehabt. Aber ich war sehr froh, Tobias, dass es nicht passiert ist, dass es jemand anders
war. Nein, ich war, also Martin kann das ja auch bestätigen, ich war bei dem Spiel auch sehr, sehr handsam.
Sehr gut.
Genau. Ich habe ihn noch extra gewarnt, dass er nicht trinken darf.
Ja, okay, sehr gut.
Ja, aber grundsätzlich, ich muss mal ein bisschen erzählen, wie das da so ist, hinter den Kulissen. Also für uns gibt es ja dann wirklich auch diesen, für uns gab es ja dann auch diesen speziellen Presseraum. Da gibt es ja Getränke, also nicht alkoholische Getränke. Und es gibt Würstchen.
Mensch.
Und das finde ich eigentlich ja ganz, ganz cool. Und dann werden dann auch vor dem Spiel werden dann auch die Aufstellung verteilt und man trifft ja auch so allerhand Leute dann so von den ganzen Medien und die waren ja dann auch bei der Pressekonferenz mit dabei, also so ein bisschen sozusagen, wir haben praktisch Pavel Dortchev direkt in die Augen sehen können.
Und ihr fühlt euch schon auch ein bisschen so wie Journalisten jetzt, oder? Also, Jungs, was aus diesem kleinen Aue-Podcast hier geworden ist, oder?
Ja,
Auf
das
einmal sitzen wir auf der Pressetribüne bei der Pressekonferenz. Und da kommen wir jetzt ja gleich hin. Ihr durftet ja auch noch Spieler interviewen. Also, auf einmal seid ihr ja fast so was wie richtige Journalisten.
Ja,
Also,
und
ich finde ja diese Unterscheidung sowieso ein bisschen albern, weil im Endeffekt, also jetzt zwischen Bloggen, Podcast und Journalismus, am Ende geht es darum, ob man davon leben kann, leben muss. Wir leben davon nicht. Also das ist unser Hobby, ist ja auch ein Privileg, aber es ist, die Hürde hat man ja sonst oft bei anderen Vereinen. Das kann ich dir auch aus eigener Leitfeuer Erfahrungen sagen, dass dann hofft, dass das Entscheidende ist, der Presseausweis oder der Auftrag der Redaktion oder so.
ja. Klar. Ja, ihr seid dann auch nach dem Spiel direkt in dem Spielertunnel gewesen und konntet auch ein paar O-Töne aufnehmen. Zum Beispiel von Kilian Jakob. Kilian Jakob, der ja auch hier wieder von Anfang an gespielt hat, ich hatte es vorhin gesagt, wieder seine linke Außenposition eingenommen hat und ja auch seine bisher starken Leistungen in dieser Saison ja auch gekrönt hat mit einem Tor. Schöne Flanke von rechts. Ich glaube, Pascal Fallmann war der Flankengeber, der auch neben Maxim Burkhardt gerade, die teilen sich ja gerade so aktuell so ein bisschen die Position, was ich auch super finde, weil beide, glaube ich, ich glaube, Fallmann ist schon ein bisschen älter, Mitte 20 und Maxim Burkhardt, glaube ich, 19, sich da abzuwechseln, passt. Weil es auch leistungstechnisch passt. Auf jeden Fall Pascal Fallmann, ich glaube schon ein Tor hat er nicht sogar ein Tor in Osnabrück gemacht oder vorbereitet, jetzt wieder ein Tor vorbereitet und Kilian Jakob im Stile eines Top-Stürmers da den Ball reingemacht hat. Ich würde sagen, wir hören mal in das Interview von dir, Tobias, rein.
Hier, Jakob. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Tor. Ein wirklich wunderschönes Tor. So ein bisschen hier Tor des Monats mäßig gewesen. Wie kommt das eigentlich zustande? Ich hatte das Gefühl, ihr habt so nach dem 1:0 etwas den Faden verloren.
Fand ich jetzt nicht. Also Rostock hat Qualität, vor allem über außen, die Flanken und die zwei großen Stürmer im Strafraum. Ja, also ich fand die erste Halbzeit war auf jeden Fall ganz gut von uns. Klar ist da nur ein 1:1 in Anführungsstrichen.
Ja.
Aber ich finde, unser Spiel war eigentlich doch ganz gut.
War dann die gelb-rote Karte, war das dann eigentlich so ein bisschen der Wendepunkt im Spiel? Was denkst du?
Ja, ist halt immer schwerer mit einem Mann weniger. Vor allem Rostock hat Qualität, das kann man nicht bestreiten. Aber da muss man halt einfach den Punkt mitnehmen. Und wenn du nach vorne dann nichts mehr hinkriegst, dann musst du wenigstens verteidigen und dann kriegen wir wieder ein Standardtor. Wir wissen, dass die große Männer haben und es ist halt ärgerlich, da dann das Tor zu kassieren.
Definitiv. Sag mal, was hast du eigentlich vor dem 1:0 gedacht? Ich glaube, die Flanke kam ja vom Pascal Fallmann und der Torhüter greift ja eigentlich vorbei. Also der stand da schlecht und läuft unten drunter. Hast du darauf spekuliert oder was hast du gedacht? War das der Instinkt?
Ja, war ja früher mal Außenspieler, Stürmer. Also deshalb, Tore schießen kann man irgendwie immer mal ein bisschen.
No.
Nee, aber ich habe dann die Position von Marv übernommen, bin da auf den zweiten Pfosten gegangen und die Flanke kommt halt wieder super. Falle bringt echt gute Flanken. Und, ja, da
ja.
Bin ich jetzt mal der Nutznießer und habe ihn dann reingemacht. Aber schlussendlich bringt es dann auch nichts, wenn man dann schlussendlich das Spiel verliert.
Ja, natürlich. Was muss sich denn jetzt in den nächsten Wochen ändern, damit ihr wieder dauerhaft in die Erfolgsspur zurückfindet?
Aber man muss einfach weitermachen. Ich glaube, wir dürfen da jetzt nicht alles hinterfragen.
Ja.
Einfach ruhig weiterarbeiten, weil wir haben einen Großteil des Spiels ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht an 1-2% noch weiterarbeiten, das Spiel ins letzte Drittel oder keine Ahnung. Also einfach vielleicht die Standards, jetzt wo wir wieder ein Standardtor kassiert haben, Aber ja, nach einer Niederlage kannst du natürlich immer alles hinterfragen. Natürlich. Aber ich glaube, das sollten wir gar nicht, weil wir haben eigentlich eine gute Leistung gebracht. Deshalb jetzt enttäuscht sein das Wochenende und dann ab Montag geht's weiter. Und, ja, wir haben noch genug Spiele und Punkte zu holen und es ist jetzt ärgerlich, dass wir heute keine geholt haben. Aber muss man in den nächsten Wochen mehr holen.
Alles klar, dann wünsche ich dir erstmal trotzdem ein schönes Wochenende. Erhol dich gut und komm gut nach Hause.
Dankeschön.
Ciao.
Mensch, das hat sich ja richtig professionell angehört. Ich habe das ja gerade zum ersten Mal gehört nach der Aufnahme. Also schlechter als der Narndorf war das also, definitiv nicht.
Tobias, kann ich wirklich nur sagen, Hut ab. Ne? Also hier Sky Reporter, wenn man die Augen zugemacht hätte, das hätte auch ganz normal so eine typische positiv gemeint 0815 Interviewsituation von Sky sein können. Super.
Ja. Dankeschön.
Und ich fand es ja gut, auch man hat ja gesehen, durch deine Fragetechnik, du hast auch Kilian Jakob nach so einer Niederlage mal wieder so ein bisschen ein Lächeln rauszaubern können. Durch deine Fragetechnik. Also, wow, sehr gut.
Dankeschön.
Und ja, also was ist hängen geblieben? Natürlich Enttäuschung höre ich da raus, aber auch Kilian Jakob war früher mal Stürmer. Wusste ich bisher auch nicht.
In dem Interview davor hat er noch gesagt, er geht ja natürlich nicht mit dem Kopf hin. Das ist natürlich auch klar, dass er da nicht so versucht, ja, irgendwie so einen Flugkopfball oder so zu machen, sondern den natürlich dann immer mit dem Fuß versucht.
Ja, super gut. Ihr habt noch ein weiteres Interview gemacht, nämlich mit unserem, ja, auch Shootingstar kann man auch, glaube ich, dazu sagen, Tim Hoffmann, unser Innenverteidiger, der von Hertha BSC kam, der ja auch noch ein junger Typ ist und auch so ein bisschen noch als Schlacks, glaube ich, zu bezeichnen ist. Ich glaube, jeder von uns war so ein bisschen kritisch vor der Saison, als man nur sozusagen eher so den Typ gesehen hatte und so gesagt hat, oh, das ist jetzt unser neuer Innenverteidiger, gerade mit dem Ausfall von Vukancic. Aber ich finde ja immer noch, der macht seine Sache super gut. Natürlich haben wir jetzt einige Gegentore gekriegt, wo man vielleicht auch nochmal in der Verteidigung gucken muss, was da falsch gelaufen ist. Aber insgesamt finde ich auch bisher wirklich jetzt nach 9 Spielen eine Bombensaison für einen jungen Typen, der gerade mal dann aus der, ja, wo hat er bisher gespielt? In der Regionalliga wahrscheinlich.
Bei Hertha BSC 2. Das ist ein Berliner Junge.
Ich glaube, ein Zweitligaspiel wurde mal eingewechselt, so, aber ist ja wirklich eher wahrscheinlich bei den Profis trainiert und in der zweiten gespielt und ist wirklich auch angekommen. Und ja, macht es, glaube ich, Barella als auch Vukancic dann, glaube ich, schon schwer, als Herausforderer hier zu agieren und die Innenverteidigerposition zu besetzen. Wunderbar. Ihr durftet auch mit ihm in ein Interview führen und da bin ich auch gespannt, was dabei rausgekommen ist.
Hallo Herr Hoffmann, erstmal ein großes Kompliment an Sie. Ich denke, Sie waren einer der besten Spieler von Aue. Warum hat es denn heute wieder nicht gelangt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir sie da sehr stark gemacht, haben gut den Ball laufen lassen, sind auch zu vielen Chancen gekommen.
No?
In der zweiten Halbzeit fand ich, haben wir auch nicht sehr schlecht gemacht.
Ja.
Natürlich dann durch die gelb-rote Karte, wo es dann extrem schwer mit einem Mann weniger.
Auf jeden Fall.
Aber ich würde sagen, trotzdem haben wir es eigentlich alles gut wegverteidigt.
Ja.
Rostock hat jetzt auch nicht probiert, wie wir Fußball zu spielen, sondern eher über lange Bälle zu kommen.
Richtig.
Aber dennoch haben wir aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja.
Und es ist natürlich unglücklich, dann durch einen Standard das Spiel zu verlieren.
Genau. Aber vielleicht noch mal eine Frage zum großen Ganzen. Sie haben ja jetzt 8-9 Spiele schon für Aue absolviert. Ich finde, Sie machen das unglaublich stark für Ihre 19 Jahre. Was sind aus Ihrer Sicht denn die Gründe, dass Sie sich jetzt so gut in die Mannschaft einfügen konnten und noch dauerhaft so performen können?
Ja, ich glaube, die Mannschaft hat mich auch sehr gut aufgenommen.
Ja.
Hier braucht man sich nicht verstecken, ich spiele einfach Fußball, was ich auch in Berlin gemacht habe. Ich muss mich nicht verstecken, ich spiele einfach Fußball und ja, das ist so mein. Ich habe einfach Spaß und mit meinem Fußball und so mein.
Unglaublich gutes Auge für die Räume und auch da war heute so eine Hammergrätsche dabei, kurz vor Ende, wo ich mir fast schon auf der Tribüne dachte, boah, den kriegt er nicht mehr, aber wirklich genau auf die Sekunde getimed. Deswegen ganz, ganz großer Respekt, machen das großartig.
Dankeschön.
Will bitte.
Tobias, bitte nicht duzen. Also ich würde immer die Spieler nicht ziezen, oder? Also mit 19-Jährigen, mit Herrn Hoffmann irgendwie. Ich glaube, die kann man duzen, oder?
Ja, also das Ding ist ja, dass ich ja im Interview davor den anderen Spieler ja auch geduzt hatte.
Ja.
Aber irgendwie, ich weiß, ist da ja so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Denn ich dachte mal, ich wollte den immer schon mal persönlich sagen, dass ich den gut finde. Ich glaube aber, der Tim Hoffmann, der war eher ein bisschen irritiert. irritiert.
Ja, das glaube ich auch. Aber hier, also erste Frage und was ist sein erstes Statement? Gute Frage, ne? Auf deine, woran lag es oder so irgendwie. Das ist doch hier auch schon mal wieder gut gelaufen. Und ja, man hat ja so ein bisschen den Respekt angehört, aber ich glaube, so einen 19-Jährigen, den kann man, ich glaube, ich würde wahrscheinlich alle da in Aue noch duzen. Wir sind doch alle ein Kumpelverein und im Kumpelverein wird sich geduzt.
Was ich noch ein bisschen auffällig fand, du hast dem sehr viel zugestimmt und davon war er ein bisschen irritiert immer. Also das konnte man in der Aufnahme nochmal merken, dass er eigentlich nicht gewöhnt ist, unterbrochen zu werden, sondern die geben 1,30 Statement ab und dann ist gut. So, man stellt eine Frage und dann alles hintereinander und und am Ende wusste er, glaube ich, gar nicht mehr, was er sagen soll und hat dann aufgehört, als du ihn angesetzt hast, von wegen, wie sie da den Ball auf die Tribüne gehauen haben und so und ja.
Ja, aber das ist, weißt du, das ist so dieses therapeutische Dasein. Man stimmt zu, das nennt sich aktives Zuhören.
Deine Profession und
ja.
Das. Also ich konnte das jetzt auch nicht mal in der Postproduktion, ich hätte deine Zustimmung jetzt nicht mal rausschneiden können, weil deine Zustimmung halt auch auf seinem Mikrofon drauf war. Und deshalb entsteht auch immer, also ihr könnt das ja noch, hört das ja auch noch besser, deshalb entsteht auch dieses Echo, weil wir das halt mit zwei Mikros aufgenommen haben und dann deine Zustimmung aus zwei Mikrofonen auf dem Aufnahme teilweise drauf ist. Also
ja.
Nicht irritiert sein, wenn wir noch ein bisschen...
Ja.
Na, das Ding ist ja, dass Tim Hoffmann offensichtlich ja auch nicht gewohnt ist, Interview zu geben. Ich glaube, das war, glaube ich, das erste Interview, was er gegeben hat nach einem Spiel, glaube ich. Und also ich meine, das ist für den sicherlich auch eine ungewohnte Situation gewesen, weil bei Hertha, weil wir haben nämlich auf den gewartet. Der ist nämlich fast bis am Ende ist er nämlich erst gekommen. Und wir dachten nämlich schon, dass der drin ist. Wir hatten nämlich eigentlich auf Martin Mennel gewartet. Aber als ich den Tim Hoffmann gesehen habe, habe ich ihn gleich hergewunken. Und er konnte nicht schnell genug fliehen.
Klar, die Herzen in deinen Augen. Und dann hast du gedacht, die Chance nutze ich, jetzt hier meinen Respekt zu zollen. Sehr gut.
Ja,
das also, ist Tobias, so. Also, Tobias, wenn das mit der Psychotherapie nicht mehr funktionieren sollte und so, dann auf jeden Fall umsatteln zum Sportjournalisten. So. Und Tim Hoffmann wird dich, glaube ich, wiedererkennen und wird dich immer als den Journalisten wiedererkennen, der so coole Interviews gibt, der einen immer zustimmt während der Interviews. Richtig gut.
Ja, genau. Was ich aber noch sehr auffällig fand, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die ganzen Spieler von Aue sind ja alle ohne Schuhe ja in den Tunnel gekommen. Und ist dir aufgefallen, dass fast alle blutige Füße hatten?
Oh.
Mir? Nee.
Naja, aber mir ist das aufgefallen. Also der Tim Hoffmann hatte blutige Füße. Ich glaube auch, alle anderen Spieler hatten, also fast alle hatten von denen auch blutige Füße. Und wer als erstes gegangen war und mega angepisst war, das war Mirnes Pipic.
Ja, stimmt. Der hat sich da noch mit ein paar Rostockern unterhalten und ist früher abgehauen, ja.
Genau,
also aber der hatte wirklich das mit den Schuhen, ist das nicht auch, weil man mittlerweile die Schuhe immer so eng anzieht? Also die haben doch immer alle so mega enge Schuhe und damit man mehr Ballgefühl hat und was, ich bin ja jetzt kein...
Ja, das war aber bei uns früher auch schon so. Also die Fußballschuhe an sich, also es gibt solche und solche, aber ich habe auch ganz gern eher mit engeren Schuhen gespielt und bei mir waren jetzt nicht jedes Spiel irgendwie, hatte ich blutige Füße, aber das geht dann doch auch schon relativ schnell, wenn man nicht regelmäßig zur Pediküre geht, was ich nicht gemacht habe. Und wahrscheinlich auch die Auerspieler scheinbar nicht machen. Keine Ahnung.
Nein, aber das können wir ja Tim Hoffmann ja bei den nächsten Interviews mal empfehlen. Solange uns dann nicht die Akkreditierung entzogen wird. Dann
ja, werden wir mal schauen. Okay, also aber super gut und klasse, dass uns natürlich auch der Verein, vielen Dank da nochmal an der Stelle, hier die Chance gibt, hinter die Kulissen zu blicken und auch aktiv wirklich auch mit den Spielern zu sprechen, die Interviews hier für unseren Podcast zu nutzen. Wir experimentieren damit gerade aktuell noch ein bisschen, ob wir die jetzt hier in die Folgen reinschneiden oder extra Folgen machen. Aber ich finde es immer jetzt aktuell gerade auch hier einen riesen Mehrwert, da nochmal solche O-Töne zu haben, weil es ja schon nochmal was anderes ist, wie diese 0815 Interviews, die man sonst nach dem Spiel hört. Gerade weil man ja weiß, dass ihr die gemacht habt und eben nicht irgendwelchen Sportjournalisten.
Genau, wir müssen uns auch beim nächsten Mal irgendwie auch mal trauen, bei der Pressekonferenz was zu sagen.
Oh, das ist Next Level, auf jeden Fall.
Aber Tobias, du weißt, warum auf der Pressekonferenz immer so wenig Fragen gestellt werden, oder?
Nein.
Weil die Leute es immer exklusiv haben wollen. Weil dann, ja klar, jedes Medium will ja immer als Ersten den Ton haben. Und die Rechteverwerter haben ja sowieso ihre Slots, also MDR und Magenta dürfen ja immer vorher. Und ja, die Pressekonferenz ist dann zwar für alle, aber du hast ja gesehen, eigentlich versucht man, den Trainer exklusiv zu bekommen. Aber ich fand, der von der Ostsee-Zeitung hat irgendwie sehr interessante Fragen gestellt noch.
Ja,
bin auch so in Erinnerung geblieben.
Genau, das war der neben uns saß. Und ja, ich glaube, die Ostsee-Zeitung hatte das ja auch veröffentlicht, den Angriff auf den jungen Mann vom Fallradio. Nicht?
Falsch. Waren die da? Es war eine Zeitung, die du sehr gerne magst.
Die ich sehr gerne mag?
Ja, die Mopo. Ach
so.
Oder Tag 24.
Okay. Deswegen, also grundlegend wirklich ein cooles Ereignis und man sieht ja auch von diesen Presseplätzen ja auch ganz, ganz wunderbar. Also deswegen würde ich mich einfach freuen. Also zum Beispiel, wenn wir das einfach nochmal so einfach wiederholen und weil das einfach auch nochmal ein bisschen was anderes auch ist. Also.
Ja, sehr gut, sehr gern. Dann im besten Fall natürlich nochmal mit einem besseren Ergebnis am Ende. Gut, wenn wir jetzt dann nochmal auf die Ergebnisse schauen, die letzten Drittliga-Ergebnisse, wie gesagt, ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Wir hatten es vorher schon gesagt, also es zieht sich aktuell so ein bisschen der Faden durch, dass wir es nicht schaffen, über 90 Minuten die Leistung an den Tag zu legen. Tobias, du hast vorhin auch schon selbst die Frage in den Raum gestellt, hast du auch eine Antwort darauf? Woran liegt das? Liegt das an der Jugendlichkeit, liegt es an der fehlenden Breite des Kaders, liegt es an den Verletzten, die wir aktuell haben? Was denkst du?
Naja, also grundlegend ist es ja so, ein Gegner kann sich auf uns ja auch einstellen. Also es ist natürlich, glaube ich, eine ganz valide These davon auszugehen, dass die uns natürlich die erste Halbzeit gut beobachten und dann praktisch zur zweiten Halbzeit unsere Taktik ja die Taktik auch umstellen. Es ist einfach so, dass der Pavel Dotschev ist halt auch ein bisschen Pavel Dotschev und Pavel Dotschev spielt halt immer auch Pavel Dotschev Fußball. Also in Grundzügen weißt du ja vorher schon, was er machen wird und wen er höchstwahrscheinlich aufstellen wird. Es wird er nicht viel rotiert. Das ist der erste Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist natürlich, dass wir einen verhältnismäßig jungen Kader ja natürlich auch noch haben. Und dass wir natürlich hier Mika Klausen, wer ist der 21, 22, Tim Hoffmann, der ist glaube ich 19. Also das ist natürlich auch noch ein ziemlich junger Kader. Und was man natürlich auch so ein bisschen raushört, was man auch bei Interviews auch rausgehört hat, das scheint immer gerade so ein bisschen die Einstellung zu sein, ja, wir haben ja jetzt noch viele Spiele Zeit und das wird schon alles werden. Also so ein bisschen, man sieht da jetzt auch, glaube ich, noch nicht so diesen unmittelbaren Handlungsdruck, da was zu machen. Na? Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und ich glaube einfach auch, dass wir auf einigen Positionen einfach auch zu dünn besetzt sind. Also das war ja das, was ich ja auch, glaube ich, zu Martin gesagt habe, während in das Rostock-Spiel. Ist ein Martel Bär verletzt, sieht es da vorne eben ziemlich düster aus. Und weil ein Ricky Bontheim hat seine Drittliga-Qualitäten noch nicht nachgewiesen. Und ich glaube auch, die wird er nur sporadisch nachweisen können. Das ist ein cooler Typ, ich mag den und ich gönne dem auch total, wenn er sein erstes Drittligator schießt oder sein erstes Profitor schießt, aber der wird sich auf Dauer natürlich, glaube ich, nicht in der dritten Liga durchsetzen können. So, und dann haben wir einfach auch das Ding, wir haben da wirklich niemand mehr zum Nachsetzen.
Vielleicht noch nicht, ja, da gibt es ja aktuell auch nochmal so ein paar Entwicklungen Richtung Probespieler und so. Martin, wie siehst du es? Hast du noch Ergänzungen zur These, warum Aue in der zweiten Halbzeit einbricht?
Ja, weil es ausrechenbar ist und weil der Gegner dann ja auch oft besser reagiert. Also ich finde, wir hatten jetzt auch ein paar Gegner, die haben es klar durch die Wechsel geschafft, Tore zu erzielen. Und bei Dotschev weiß man halt sehr genau, was man hat. Und ja, ich finde, er hat halt irgendwie so den einen Gameplan und der Kader ist halt dünn, klar, das kommt dazu, aber er ist auch nicht der Typ, der viel wechselt. Mhm. Also selbst wenn du bei ihm 30 Spieler hast, würden, glaube ich, nur 15 spielen. Um es jetzt mal ein bisschen überspitzen zu sagen. Aber ist natürlich für das Mannschaftsgefüge ist natürlich immer sehr gut. Ich glaube, in Aue sind dann noch nicht, viele Spieler nicht so frustriert wie anderswo, weil sie wissen halt klar, wo sie dran sind.
Ja, gehe ich auch mit und würde noch hinzufügen, dass du natürlich auch nicht über 90 Minuten immer einen Gegner beherrschen musst. Auch gerade jetzt in der sehr ausgeglichenen Liga, glaube ich, ist das für alle Mannschaften schwer. Das sieht man jetzt auch an Dresden, die Spiele verlieren. Du hast keine wirkliche Mannschaft, die jetzt hier durchzieht. Du hast jetzt, glaube ich, Sandhausen, die jetzt, glaube ich, mit drei Punkten Abstand Erster ist. Aber dahinter ist es halt super eng. Das heißt, du kannst nicht einen Gegner 90 Minuten dominieren.
Muss aber der Anspruch sein, wenn man aufsteigt. Also da muss man auch nicht ausharren, wir wollen aufsteigen.
Aber es reichen vielleicht aber auch 60, 70 Minuten, wenn du.
Die haben wir
oder
aber
vielleicht
nicht.
Auch 45 Minuten, wo du halt einfach mal Tore schießt. Ne? Also du dieses eine Tor, wo du halt wirklich sehr überlegen bist, reicht dann halt nicht. Ne? Aber lass halt, wie jetzt gegen Wiesbaden, ist das schöne Beispiel, da führst du halt 2-0 zur Halbzeit, hast jetzt vielleicht auch nicht so einen Einbruch in der zweiten Halbzeit, weil aber vielleicht auch gerade der Gegner vielleicht schon mal etwas
desillusioniert ist.
da einfach zu sagen, okay, da geht jetzt wahrscheinlich jetzt weniger. Ja, und einfach mehr Tore schießen. Einfaches Rezept, einfache Ansage von mir hier, diese Überlegenheit einfach in mehr Tore auszudrücken. Aber dann kommt es halt wieder, wie es ja auch gesagt hat, dieser enge Kader vorne im Sturm. Marcel Beyer fällt jetzt vielleicht aus gegen Mannheim.
Ziemlich sicher sogar, oder? So wie ich das heute gelesen habe.
Ja, genau. Also ich hatte so verstanden, es ist noch offen, aber es sieht nicht gut aus, genau. Vielleicht die Chance für Rege Bornschein, von Anfang an mal seine Leistung zeigen zu können. Sehe es aber auch jetzt erstmal kritisch, so wie es Tobias macht. Aber, und da kommen wir jetzt auf den Probespieler, es gibt ja hier den Bedarf und auch die Möglichkeit, nochmal nachzulegen mit Malik Sanogo. Woher kennen wir den Namen Sanogo, Martin?
Von Boubacar Sanogo.
Boubacar Sanogo. Wo war Boubacar Sanogo früher?
War er nicht bei Werder Bremen?
Auch.
Aber Hannover 96.
War bei Cottbus nicht auch? So, können wir jetzt dann noch gleich mal nachrecherchieren. Auf jeden Fall sein Sohn. Sein Sohn ist, wie alt ist er, glaube ich, 19, 20, relativ, doch, 19, 20. Spielt aktuell in Nürnberg, hat die Jugendausbildung bei Union Berlin genossen. Und spielt aktuell in Nürnberg in der zweiten Mannschaft, also ähnlich Ali Lune Weg. Hat dort 17 Spiele gemacht in der Regionalliga letztes Jahr, 5 Tore geschossen, was ja auch für das Alter und Regionalliga schon gut ist. Und hat jetzt bei einem Testspiel gegen Auerbach mitgespielt, ich glaube sogar auch ein Tor gemacht. Und aktuell ist wohl so der Stand, dass er jetzt noch in Denver in den USA ist zum Probetraining und sich wohl noch so ein paar Optionen offen lassen will. Aber Aue gewählt ist, wenn der Spieler auch gewählt ist und sich vorstellen kann, ins Erzgebirge zu wechseln, auf jeden Fall nochmal ihn ins Probetraining einladen will, scheint dann doch auch eine gute Option zu sein. Und sag mal, von den ersten Eindrücken aus dem Testspiel, von den Eindrücken auf dem Papier, klingt das erstmal auch nach einer guten oder erstmal nach einer nachvollziehbaren Transferaktion, gerade wenn man jetzt halt sieht, dass man vor einem Sturm ein Problem hat.
Mit den Söhnen von großen Namen kennen wir uns ja aus. Ich sag nur Enzo Zidane.
Absolut. Ja, stimmt.
Der seine Karriere jetzt auch beendet hat.
Ach, echt? So also alt war der doch gar nicht.
Ich glaube, mit 29 hat er jetzt die Karriere beendet. Da war dann,
genau.
Kam dann nicht mehr viel. Gut, Zidane und Sanogo ist jetzt doch noch ein bisschen Abstand. aber das stimmt natürlich. Ja, aber vielleicht ist es ein Juwel, den wir hier ins Erzgebirge lotsen können und der einfach auch vielleicht auch nochmal ein bisschen den Konkurrenzkampf anschürt im Training, in den Spielen und vielleicht wenigstens nochmal eine weitere Option ist, gerade wenn jetzt eben ein Ziaric seit Bornschein eben nicht so performen können, wie man sich es von ihnen vielleicht gedacht hat.
Ja, das, ich denke, man muss das, glaube ich, einfach auch realistisch betrachten. Also ich meine, das sind alles junge Männer und das ist bei denen so, die sind einfach noch schwanken in ihrer Leistung. Und dann Sean Seitz, das ist ja auch ein guter, und es wird auch der Moment kommen, da wird Mika Klausen auch ein Leistungsloch haben oder so vielleicht sogar Tim Hoffmann, man weiß es ja nicht. Mhm. Also was ich mich frage ist, wenn der Vukancic wiederkommt, der scheint ja Ende des Kalenderjahres wiederzukommen.
Ja.
Wer geht denn eigentlich raus aus der Innenverteidigung? Barilla oder Hoffmann?
Ist ja, würde ich erstmal sagen, eine Luxussituation, ne? Dass du halt 3 Innenverteidiger hast, wo du das Gefühl hast, dir fällt es jetzt schwer, 2 von 3 aufzustellen. Deswegen würde ich erstmal das jetzt als positive Situation beschreiben. Ja, und dann wird man halt sehen. Und ich traue da Pavel Dotschev zu, die richtige Lösung zu finden. Und da, ich weiß jetzt nicht, wie eng alle drei Spieler auf der jeweiligen Linksverteidiger, also linker Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger stehen, aber da steht auch für mich ein Barilla zum Beispiel auf der Disposition, der auch eine sehr gute Saison spielt, ohne Frage, aber ich kann mir auch Vukancic-Hoffmann als Innenverteidiger-Duo tatsächlich vorstellen.
Ja, ich tatsächlich auch, denn Barilla war ja ganz ursprünglich, war das ja ein Außenverteidiger.
Ja.
Das war früher ein Außenverteidiger, der aber keine Flanken schlagen konnte, der aber, glaube ich, gegen Schalke getroffen hat.
Ich glaube, nein, das war Majetschak.
Ach, war das wirklich Majetschak?
Nein, auf Schalke hat doch unser junger hier.
Ach ja, stimmt, der.
Getroffen.
Der ist auch, der die Karriere beendet hat.
Ja, genau. Oh, jetzt ist peinlich, jetzt sagt's.
Hetschel.
Nee,
Sascha Hertel.
Unser Sascha Hertel, unvergessen.
Genau, der diese übelst krasse Verletzung hatte. Und ja. ich möchte jetzt übrigens noch mal droppen. Gelsenkirchen, das ist eine der hässlichsten Städte, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Ja, wir müssen heute aber nicht so viel haten. Wir haben jetzt schon genug gehatet und müssen auch noch mal zum Ende kommen.
Genau. Gut, wir verlassen mal die dritte Liga. Wir haben noch ein Spiel, gibt es nicht viel zu analysieren. Wir hatten noch ein Sachsen-Pokalspiel bei unseren Freunden nebenan in Annaberg. Auch das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand im Livestream im NDR geguckt hat. Ja. Es ist sehr viel Positives hängen geblieben, wenn man sich so die Nachberichterstattung durchliest und auch die Interviews sprudeln ja tatsächlich von einer Fanfreundschaft, Fanliebe untereinander. Hat man das übers Fernsehen gespürt, Martin?
Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie ein Dorfsportplatz und der Torwart, Sander heißt er ja, wurde ja auch 50 Mal im Spielbericht von Max erwähnt. Also dass der MDR und alle haben sich, glaube ich, auf den Keeper Franz Sander eingestellt, der ja auch in der Kurve irgendwie steht. Und er hat ja dann gesagt, er spielt lieber gegen Aue als gegen die Bayern. Ja. Geiler Typ auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch so, also ohne ihn nahe zu treten zu wollen, ich dachte auch so, er war mal im Aue im Nachwuchs, kann man auch ein schönes Bild noch im Internet finden, wie er so bei der U12 oder so ist. Mhm. Und mittlerweile ist er halt wie so ein Kreisliga-Torwart, so ein bisschen Bierbauch. Also ich bin jetzt wirklich böse und aber so wie man sich so einen Amateur-Torwart vorstellt, gibt es auch schöne Bilder, so wie er so mit Ricky Bornstein dann steht. Und er hatte aber auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und die paar Chancen, die Aue zunichte gemacht, das 2-0, finde ich auch, ist okay, aber war jetzt auch kein überragender Auftritt.
Ja, also absolut großer Respekt an die ganze Mannschaft von Annaberg in 2-0 gegen eine Drittligamannschaft, die zugegebenermaßen auch eher mit dem B-Team gespielt hat, aber auch das musst du erstmal halten und sich in jeden Ball geworfen, super alles wegverteidigt, sogar so ein paar kleine Chancen kreiert. Ich glaube, von vornherein war klar, dass sie eher chancenlos sind, aber dann aus so einem Spiel 2-0 rauszugehen, ich glaube, das hat auch der Stimmung beigetragen und ich glaube, damit waren alle zufrieden. Aue, glaube ich, mit dem jüngsten Team ever, hat ja sogar dann ein 16-jähriger B-Jugendspieler mitgespielt, das ist der Kollege, der auch Nationalmannschaft U16 oder U17 spielt. Köppel, glaube ich, Innenverteidiger auch. Nächstes Innenverteidiger-Talent bei uns.
Dominik Köppel und Aaron Henke.
Ja, ansonsten Wilhelm Kallenbach auch nochmal gespielt. Wären natürlich auch Chancen gewesen, ne, fürs Jaric, Kallenbach, solche Spieler nochmal hier sich irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Jaric hat ja auch das Tor gemacht, das war ja auch okay und ich glaube, mehr als Pflichterfüllung war es dann auch nicht. Wichtig, weiterzukommen. Und im Sachsenpokal geht es jetzt im November zu dir, Tobias, nach Leipzig. Hast du das schon
mitgekriegt? Genau, es geht zu einem Stadtteilverein von Leipzig.
Tapfer Leipzig, oder? Habe ich noch nie gehört vorher.
Ich auch noch nicht, aber ich werde mir googeln, wo das ist.
Mhm. Martin,
kannst du im Osten. Vorher? Es ist im Osten der Stadt.
Also im Schönefelder Bereich.
Genau, da Richtung Paunsdorf raus. Und Der Name ist aber sehr historisch, also die haben sich wieder den alten Vorkriegsnamen gesichert. Mhm. Ja, in der DDR hatten sie auch so einen schönen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Und zwar Motor, RBSG Motor Mikrosa Leipzig. Ja, okay. Und jetzt ist man wieder bei Tapfer 06.
Ja, aber auch kultig, oder? Also so Motor Leipzig werde ich jetzt irgendwie auch ganz cool gefunden.
Ja, und ich glaube, das ist, hoffentlich gibt es da keinen Stress. Das hat ja jetzt auch ein paar Mal im Sachsenpokal wieder irgendwo geknallt. Mhm. Ja.
Ja.
Sellerhausen ist es übrigens, Tobias.
Ach, Sellerhausen. Okay, ja, die schon ist es also raus, okay. Aber die spielen ja bestimmt bloß auf irgendeinem Dorfplatz, oder?
Genau. Aber Dresden ist raus, damit ist ja jetzt Aue für den MDR der große Favorit. Finde ich auch interessant, die Logik.
Ja.
So als ob die Regionalligisten nicht gut wären. Und muss ja jetzt auch überlegen, Aue muss ja jetzt auch immer auswärts spielen, ne? Bis zum Finale.
Ja, stimmt.
Mhm. Ja.
Ist eigentlich auch total sinnlos. Du siehst hier Bielefeld oder so, die haben ständig Heimspiele gegen Soest oder was weiß ich. Die Westfalen-Pokalspiele dann auch mal einfach zu Hause und wir müssen dann immer auf die ganzen Dörfer.
Ja, aber das finde ich auch gerade im Pokal ja irgendwie so charmant, wenn dann die Niedrigeren einfach da den Heimvorteil haben, auch vor den eigenen Fans zu spielen, ja, gegen den großen, ruhmreichen Erzgebirge Aue.
Aber da muss man halt, das so vierte Liga, muss man dann sagen, vierte Liga kann auch gegen dritte Liga spielen.
Ja,
weiß ich nicht, finde ich, muss man irgendwie die Grenze ziehen eigentlich.
Ich glaube, Achtelfinale ist es jetzt schon. Und ja, es sind dann halt wirklich nur noch die Regionalligisten da. Für mich ist es ja eigentlich nur noch ein Zweikampf. Für mich ist ja noch Lok Leipzig dieses Jahr so ein Favorit, den man einfach im Sachsenpokal mit auf dem Schirm haben muss. Ansonsten sehe ich da keine anderen Vereine da in der Regionalliga, die uns da groß bedrängen können.
Naja, also Chemnitz war ja in der Tat stark gegen Dresden. Also Dresden war auch sehr schwach in dem Spiel, muss ich sagen. Mhm. Ich habe es ja auch gesehen. Aber so mit Chemnitz sollte man vielleicht auch noch rechnen, gerade im Pokal.
Ja, aber ich irgendwie wünsche ich mir, nach Chemnitz mal wieder zu fahren, um wenigstens die Schmach vom letzten Sachsenpokal irgendwie auszumerzen, um die Bezirksmeisterschaft wieder ins Erzgebirge zu holen. Aber also Lok Leipzig finde ich halt einfach sehr stark. Ich glaube, die dominieren gerade die Regionalliga Nord, sind jetzt auch, was haben die, glaube ich, 12-0 im Pokal gewonnen. Zwar klar gegen den niedrigklassigen Verein, aber wir gewinnen als Drittligist 2-0 halt gegen so einen niedrigklassigen Verein. Die sind scheinbar schon richtig gut. Schauen wir mal, wo uns der Sachsenpokal hinträgt. Auf jeden Fall im November erstmal nach Leipzig.
Ansonsten das Duell Auerbach gegen Chemie finde ich auch. Die beiden sind auch stark, wenn du nach Auerbach musst oder zur Chemie, auch beides.
Ja, absolut.
Hart. Wobei ich mir auch wünschen würde, dass wir mal gegen den Dresdner SC spielen würden. Das neue Stadion ist nämlich echt ganz cool.
Sind die noch drin?
Ja, die spielen jetzt gegen Chemnitz.
Achso, okay. Gut, wir haben noch eine kleine Ankündigung, aber gibt es sonst noch was inhaltlich? Wir sind jetzt schon auch über eine Stunde von eurer Seite.
Nö, also eigentlich nicht. Also von meiner Seite nichts. Also ich finde, wir müssen halt mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten Spiele entwickelt. Wir spielen ja, glaube ich, jetzt gegen Mannheim. Werden da auch von einer Frau gepfiffen. Ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Und gegen wen spielen wir dann als nächstes?
Cottbus zu Hause. Das ist der Spieltag wieder englische Woche unter der Woche.
Also das ist dann wahrscheinlich ein Dienstagsspiel.
Genau.
Gut, da werde ich natürlich jetzt nicht hinkommen können. Schade. Weil gegen Cottbus wird natürlich auch, glaube ich, ein geiles Spiel werden.
Klar, die sind auch gut drauf. Ne?
Na, vor allem spielen die auch relativ weit oben mit. Also sie sind, glaube ich, so sechster oder siebter sind sie doch, glaube ich.
Ja. Dann geht es zu Stuttgart 2, Ende Oktober zu Stuttgart 2 Aufsteiger, die sich sehr
am Sonntag am Arsch der Heide. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Aber dann kommen zwei Heimspiele und gegen Saarbrücken, gegen Essen, glaube ich, zwei richtig starke Heimspiele, sowohl spielerisch als auch fantechnisch Anfang November. Da brauchen wir mal wieder ein paar Punkte. 2.11., 10.11. Können wir wieder mit Interviews rechnen von euch? Seid ihr gegen Cottbus unter der Woche, werdet ihr nicht da sein, aber gegen Saarbrücken, Essen im Stadion?
Na, gegen Essen bestimmt, also zu einem der beiden Spiele werde ich hingehen. Also da müssen wir natürlich mal gucken, ob Martin da mitkommen kann. Ob du bist natürlich gerade kindtechnisch gerade ziemlich gebunden. Das würde dir deine Frau sicherlich nicht verzeihen.
Richtig.
Die wird ja dann zu Hause auf dich mit dem Nudelholz warten.
Nudeltopf statt Nudelholz.
So sieht's aus.
Ja, ja. Und genau, und deswegen, da müssen wir mal gucken, wenn ich da zum Beispiel auch alleine hinfahren sollte und Martin jetzt vielleicht mal nicht kann, wie wir das natürlich dann auch mit den Mikros machen, ob wir das dann, aber das müssen wir dann mal intern besprechen.
Ja, genau. Bist du irgendwie auswärts dabei, Martin? In Mannheim, in Stuttgart irgendwie?
Das ist beides nicht zu machen. Ich bin am Wochenende auf einer Podcast-Konferenz und Stuttgart, soll ich da zurückfliegen oder was? Also, weiß ich nicht, guckt euch aber den Spielplan an. Wir spielen auswärts bei BVB U23 um 19.30 Uhr.
Freitagabend.
Wenn ich da zurückfahre, bin ich um 5 Uhr wieder in Potsdam. Also das muss ich mir auch nochmal hart überlegen.
Ja, das stimmt. Gut, das sind also die nächsten Spiele. Wir hoffen, dass wir wieder mehr Siege kommentieren können als in den letzten Wochen. Und haben aber noch am Ende der Folge einen kleinen Hinweis, denn wir wurden angeschrieben von Max von Wismut Aue. Und damit meinen wir den nicht unseren Erzgebirge Aue Verein, sondern den neu gegründete BSG Wismut Aue. Ich glaube, die Geschichte drumherum ist bekannt. Ich glaube, fußballtechnisch spielt man irgendwo Kreisklasse, Kreisliga, aber in den Traditionsfarben und ich glaube sogar auch mit dem Traditionswappen. Und bei der BSG Wismut Aue wurde jetzt eine Basketballabteilung gegründet und die haben jetzt die ersten Spiele. Und da hat uns Max von der Basketballabteilung angeschrieben, ob wir nicht Werbung dafür machen können. Das tun wir gerne. Wir fördern gerne immer den Sport, Breitensport bei uns im Erzgebirge. Geht gerne, wenn ihr euch für Basketball interessiert und Wismut Aue geil findet, was ihr wahrscheinlich tun werdet, wenn ihr diesen Podcast hört. 27. Oktober im BSZ in Aue. BSZ steht für, wisst ihr das, Betrieb, Berufsschulzentrum, wahrscheinlich Berufsschulzentrum in Aue.
Berufsschulzentrum, ja.
Genau.
Berufliches Schulzentrum für Technik.
Genau. Die haben eine Turnhalle und da spielt die BSG Wismut Aue ihre ersten Spiele. Ein paar Auswärtsspiele gab es schon. Jetzt das erste Heimspiel. Guckt doch mal und besucht das Basketballteam 27.10. am Sonntag, 17 Uhr, glaube ich, ungefähr. Kann man sich das angucken. Ansonsten googelt's, bei Instagram sind sie auch zu finden. Auf jeden Fall bestimmt, wenn schon Aue an dem Tag in Stuttgart spielt, kann man dann auch mal zum Basketball nach Aue gehen. Guckt's euch mal an. Gut, in diesem Sinne, wir haben heute wieder ein bisschen überzogen, waren ja aber auch lange nicht on air. Schöne Folge, hat Spaß gemacht. Ich wünsche uns allen gute Spiele. Bleibt gesund, euer Aue Podcast. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.